Sie hören den Kurier.
Das sind Tage, liebe Hörer. Nicht nur, dass wir eine Pandemie haben, jetzt gibt es auch noch eine Hausdurchsuchung beim Finanzminister. Eine SMS von Ex-Novomatic-Boss Harald Neumann an Gernot Blümmel im Jahr 2017 hat 4 Jahre später zur Razzia in der Privatwohnung des Finanzministers geführt. Im Verdacht steht, dass es eine verbotene Spende von Novomatic an die ÖVP gab. Blümmel und die ÖVP dementieren sämtliche Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung, wie es dann immer so schön heißt. Aber schon wieder sind wir in Österreich in einer tiefen politischen Krise. Wie die ausgehen könnte, wird uns gleich Politologe Peter Filzmaier beantworten. Und natürlich kommt auch der Finanzminister Gernot Blümmel selbst zu Wort. Meine Kollegin Ida Metzger ist ins Finanzministerium gefahren und hat ihn dort interviewt. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Gernot Blümmel ist der Prototyp der neuen türkisen ÖVP. Jung, stets gut gekleidet, wortgewandt und durchsetzungsstark. Blümmel ist einer der engsten Vertrauten von Bundeskanzler Sebastian Kurz und hat sich seine ersten Sporen vor allem als Generalsekretär der ÖVP verdient. Dann ist er in die Wiener ÖVP gewechselt und hat dort die Partei modernisiert und bei den Wiener Wahlen 2020 zu 20,43% geführt. So viel Zustimmung hatte die ÖVP zuletzt in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, wer sich noch erinnern kann. Belohnt wurde Blümmel dann mit dem Job als Finanzminister. Just in die Zeit fallen aber jetzt die SMS, die Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann an den damaligen Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümmel gesendet hat. Hätte eine Bitte, Doppelpunkt, Termin bei Kurz. 2 Gründe nennt Neumann für das gewünschte Meeting mit dem ÖVP-Spitzenkandidaten. Erstens, Spende an ÖVP gefällig, Fragezeichen. Zweitens, weil wir ein Problem in Italien haben, schreibt Neumann am 10. Juli 2017. Und genau diese Formulierung legt nun für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WKStA, den Verdacht der Bestechlichkeit auf der einen Seite und den Verdacht der Bestechung auf der anderen Seite nahe. Und in der Anordnung zur Hausdurchsuchung bei Blümmel führt die Korruptionsstaatsanwaltschaft einen Terminantrag von Novomatic-Gründer Johann Graf an, wo am 25. Juli 2017 Kurz eingetragen ist. Graf dementiert, dass es jemals einen Termin zwischen ihm und Bundeskanzler Sebastian Kurz gab. Sein Anwalt schreibt im Kurier, bei dem von Ihnen angesprochenen Termin mit dem Betreff Kurz handelt es sich vermutlich um die Besprechung mit Frau Magister Martina Kurz, die Herrn Professor Graf öfter getroffen hat, zumal sie damals auch Mitglied des Aufsichtsrats von Novomatic AG war. Zitat Ende. Übrigens, Martina Kurz ist auch die Schwiegertochter von Graf. Dass es nicht nur beim einmaligen SMS-Austausch geblieben ist, zeigen Chatprotokolle, die die Plattform Dossier veröffentlicht hat. So schreibt Neumann etwa am 30. Jänner 2018. Hallo Gernot, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hätte eine Bitte. Professor Graf und ich möchten Mitte Februar einen Termin bei SK. Thema Glücksspiel generell, aber auch Kasach etc. Könntest du so einen Termin organisieren? Liebe Grüße, Harald. Zur Erklärung, SK sind die Initialen von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Blümmel war zu dem Zeitpunkt damals neben seinem Job in Wien auch schon Kanzleramtsminister in der ÖVP-FPÖ-Regierung. Allerdings muss man schon dazu sagen, dass Treffen von Wirtschaftsmanagern und Politikern nichts Ungewöhnliches sind. Und auch Blümmel hat gestern betont, dass es immer ein Grundsatz der ÖVP gewesen ist, keine Spenden von Glücksspielunternehmen anzunehmen. Heute Nachmittag hat Blümmel noch einmal nachgelegt und eine eidesstaatliche Erklärung abgegeben, in der er betont, dass die ÖVP und parteinahe Vereine, für die er verantwortlich ist, keine Spenden von Novomatic bekommen hätten. Bevor wir zum Interview mit Gernot Blümmel kommen, wollen wir uns aber noch ansehen, was diese heikle Causa für die Regierung politisch bedeutet. Und dazu begrüße ich jetzt den Politologen Peter Filzmaier. Herr Filzmaier, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Gerne, danke für die Einladung.
Herr Vitzmaier, dem Finanzminister wird vorgeworfen, Spenden von Glücksspielunternehmen für Gegenleistungen entgegengenommen zu haben. Es gab eine Hausdurchsuchung bei Blümmel. Er wird im Verfahren als Beschuldigter geführt. Ein Finanzminister hat aber auch gleichzeitig die Aufsicht über die Glücksspielbranche. Ist es angesichts dieser Vorfälle nicht so, dass es eine Unvereinbarkeit gibt, wie das auch die Opposition kritisiert?
Es ist zumindest problematisch, denn das Bundesministerium für Finanzen direkt trifft strategische Entscheidungen für die Glücksspielbranche. Es ist zuständig für die internationale Zusammenarbeit und auch für Beteiligungen der Republik im Glücksspielbereich. Das Finanzamt Österreich ist dann noch mehr verantwortlich, weil es auch Aufsichtsorgan ist, für die Abgabenordnung zuständig ist und auch Konzessionen vergibt. Und das sind alles Bereiche, wo, wenn auch nicht aktuell, aber das Verfahren wird ja wohl länger dauern in den Ermittlungen, eine mögliche Unvereinbarkeit entstehen könnte. Allerdings eine vorübergehende Freistellung gibt es beim Minister nicht.
Mhm. Könnte er die Amtsgeschäfte jemandem anderen übertragen?
Er kann nur zurücktreten als Finanzminister, wie jeder andere Minister auch, oder der Bundeskanzler, was allerdings eine Demütigung des Finanzministers wäre, schlägt seine Entlassung dem Bundespräsidenten vor. Das gab es in der Geschichte der Zweiten Republik lange überhaupt nicht und erst im Ibiza-Jahr dann, als Bundeskanzler Kurz die Entlassung des Innenministers Kickl vorgeschlagen hat, was dann auch zum Platzen der Koalition führte. Das sind keine realen Varianten. Es bleibt für Gernot Blümmel, nur wenn er nicht zurücktritt, muss er im Amt bleiben. Denn wenn es einen Nachfolger oder Nachfolgerin gibt, dann gibt es keine Vereinbarungsmöglichkeit. Das ist nur vorübergehend.
Gernot Blümmel hat gestern eine Pressekonferenz gegeben und auch bei der betont, dass an den Vorwürfen nichts dran sei und eben auch betont, dass er deswegen im Amt bleibe. Aber dennoch wirft das nicht einen Schatten auf die Koalition und vor allem bisher kann das jetzt zu einem Problem für die ÖVP werden.
Man muss sehr korrekt unterscheiden zwischen der rechtlichen und der politischen Analyse. Rechtlich muss die Unschuldsvermutung auch sehr ehrlich gemeint sein und das sollten wir auch im politisch-medialen Bereich übernehmen. Es darf also nicht das Wort Unschuldsvermutung nur verwendet werden, um sich selbst nicht klagbar zu machen, weil man unter dieser Worthülse quasi, sei es den Finanzminister oder irgendjemand, dann sowieso gleich zum Schuldigen macht. Aber politisch wäre es natürlich naiv zu meinen, man kann abwarten bis zu einem Urteil in Rechtskräften. Form. Das kann im Extremfall Jahre dauern. Auch Karl-Heinz Gasser könnte dann noch Finanzminister sein, was dann doch relativ bizarr wäre. Und das ist die Problematik der aktuellen Situation.
Jetzt ist es ja so, dass die Opposition höchstwahrscheinlich einen Misstrauensantrag gegen Gernot Blümmel einbringen wird. Da werden die Grünen weiterhin zähneknirschend dagegen stimmen müssen, um die Koalition nicht zu gefährden, oder?
Das Dilemma ist tatsächlich bei einem Misstrauensantrag mehr auf Seiten der Grünen als auf Seiten der ÖVP, dass bei der ÖVP die Fraktionsdisziplin, weniger schön Clubzwang genannt, greift. Das ist offensichtlich. Die Grünen müssten koalitionstreu sein, sonst würde das zu einem Ende der Koalition und de facto, wenn auch nicht formalrechtlich, zu Neuwahlen führen. Und hier könnte es Finanzminister Gernot Blümmel den Grünen zumindest leichter machen, was er bisher nicht getan hat, denn er hat in seiner kurzen Presseerklärung betont, dass keine Spenden, sei es an die ÖVP-Bundespartei oder die Wiener Landesorganisation, geflossen wären. Er hat aber nicht klar Stellung bezogen, dass auch keine Spenden an der ÖVP nahestehende oder ihm nahestehende Vereine geflossen wären, egal ob das nach damaliger Rechtslage juristisch korrekt oder nicht gewesen wäre. Wenn er das klarstellt in glaubhafter Form, dann wäre es auch für die Grünen schon leichter. Tut er es nicht, dann ist das genau das, was die Grünen immer schärfstens kritisiert haben, als sie selbst zunächst in der Opposition und dann außerparlamentarisch waren.
Aber bleiben wir gleich bei diesen Spenden. Er hat eben betont, dass es eben keine Spenden an die Partei gegeben hat. Aber parteinahe Vereine, da gab es ja auch in der Vergangenheit schon einiges. Zum Beispiel der Verein, das Alles-Mock-Institut, hat eine Spende von Novomatic bekommen. Hier gab es aber eine Gegenleistung. Aber dennoch braucht der Rechnungshof mehr Einsicht in die Parteifinanzen, um eben und parteinahe Vereine, um eben verdeckte Parteispenden einfach zu verhindern.
Natürlich frage ich mich als Politikwissenschaftler, der den Fall nicht rechtlich abschließend beurteilen kann und will, wo sind denn die möglichen Grauzonen und das Problem? Und ein Problem ist die schwache Rolle des Rechnungshofes. Der bekommt zwar Rechenschaftsberichte seitens der politischen Parteien, die müssten auch Spenden nicht nur an die Partei, sondern auch an parteinahe Vereine enthalten. Aber was ist, wenn dem nicht so ist? Hier gibt es kaum Sanktionen. Jeder Eigentümer oder Geschäftsführer einer Firma bekommt bekommt mächtig Ärger mit dem Finanzamt, würde er seine Steuererklärung arg verspätet einreichen oder falsch einreichen oder einfach sagen, es tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern und deshalb kann man jetzt die Steuer nicht so genau bemessen. Damit kommen Sie als Privater oder Geschäftseigentümer wohl kaum durch. Im Parteibereich ist es ein bisschen so. Der Rechnungshof hat keine Kontoeinsicht. Er muss diesen Bericht mehr oder weniger zur Kenntnis nehmen, kann ihn zwar glauben oder nicht, aber wenn er es nicht glaubt, kann er nichts machen. Und um es ein bisschen ironisch zu sagen, wenn auch das aus politischen Gründen niemand tun wird, selbst wenn eine Partei ganz offen erklärt, Edge, es tut mir leid, wir können uns nicht mehr erinnern, also es kann stimmen oder es kann auch nicht stimmen, dann wäre das sanktionslos für Parteivorsitzenden und Geschäftsführer. Der Rechnungshof hätte wenig Möglichkeiten, das kann es ja wohl nicht sein.
Da ist auf jeden Fall eigentlich Handlungsbedarf gegeben. Wenn man sich das jetzt so anschaut, die Performance der ÖVP in den letzten Wochen, dann ist das ein ziemlicher Negativlauf. Zuerst gab es den Rücktritt von Arbeitsministerin Aschbacher, dann, man kann es nicht anders bezeichnen, als Desaster rund um Kaufhaus Österreich von Wirtschaftsministerin Schramböck. Wie kommt man da jetzt aus dieser Negativspirale raus? Weil man hat irgendwie die Befürchtung, dass es jede Woche einen anderen Minister trifft.
Sie haben ja die Liste noch gar nicht vollständig aufgezählt. Der Innenminister wird an mindestens drei Fronten politisch scharf kritisiert. Das ist sein Umgang mit Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Das ist die Abschiebung von Flüchtlingsfamilien und generell die Frage des Asylthemas. Das ist aber auch der Zustand des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Mhm. Häufen sich die Fälle unter den ÖVP-Ministern. Etwas zynisch könnte man sagen, die einzige, die politisch derzeit nicht kritisiert wird, ist die Mutterschutz und in Karenz. Das Problem für Sebastian Kurz, dass sich daraus ergibt, dass sein Modell einer anderen ÖVP in der Regierung ins Wackeln gerät. Sebastian Kurz hat sich zunächst sehr erfolglos davon gelöst. Als Minister, Ministerin muss man diejenigen nehmen, die eine Landes- oder Teilorganisation, ein Bund in der ÖVP vorschlägt. Das hat dazu geführt, dass diese Personen oft dem Bundesland, der dortigen ÖVP, der Teilorganisation, also beispielsweise Wirtschaftsbund, Bauernbund, Arbeiterangestelltenbund, gegenüber loyal waren und nicht ganz so sehr dem Bundeskanzler, Vizekanzler von der ÖVP, der gerade auch Parteichef war.
Ja, da können Vorgänger ein Lied davon singen.
Persönlichen Vertrauens und das Dilemma ist, mit denen bewährt sich es gerade auch nicht.
Jetzt hat Sebastian Kurz ja beim Arbeitsministerium einen Experten geholt. Wäre das etwas, dass man irgendwie hier in naher Zukunft noch eine weitere Umbildung der Regierung sehen könnte?
In der Theorie natürlich ja, weil sich auch die Kommunikation des klassischen Politikers wie Sebastian Kurz, der nie etwas anderes gemacht hat, und des Experten, der Expertin gut ergänzt, weil man ihnen bei unterschiedlichen Dingen Vertrauen entgegenbringt und Glaubwürdigkeit zutraut. Beispielsweise der Experte kann die Fachexpertise einbringen. Das gilt als weitestgehend richtig oder nach aktuellem Wissensstand zumindest richtig, was er oder sie sagt. Man traut aber Experten nicht unbedingt politische Durchsetzungskraft, also Mehrheiten zum Beispiel zu finden oder mit den Ländern zu verhandeln, zu. Warum sollte man auch? Das haben die ja bisher, wie der neue Arbeitsminister, noch nie in ihrem Leben gemacht. Da würde dann der Politiker Sebastian Kurz hier sehr erfahren, trotz seiner Jugend, ins Spiel bringen. Nur die Frage ist, bei Experten, die haben oft einen Bundeskanzler, speziell Sebastian Kurz nach seinem bisherigen Modell, zu viel Eigenständigkeit, die sind vielleicht weder kommunikativ noch inhaltlich auf Linie zu bringen. Und das ist dann wiederum ein neues Konfliktfeld.
Schauen wir auch noch auf den Koalitionspartner, auf die Grünen, denn die sind ja auch immer wieder in der Kritik, zum Beispiel der Gesundheitsminister wegen der hohen Kosten, was die Impfplattformen zum Beispiel betrifft. In welcher Lage sind die Grünen? Können sie sich freuen, dass es jetzt gerade wieder den Koalitionspartner trifft, weil es vielleicht von den eigenen Versäumnissen ablenkt, oder wird das langfristig auch die Grünen beschädigen?
Für die Grünen trifft so mitgefangen, mitgehangen. Und wenn man versucht, Schaden zu messen, was lange vor dem plangemäßen Wahltermin, der wäre nämlich erst 2024, problematisch ist, dann ist eher ein Abbröckeln in den Umfragen bei den Grünen feststellbar und bisher natürlich noch vor dem Fall Blümel gemessen nicht bei der ÖVP. Und für die Grünen muss man ja nur das Gedankenexperiment machen. Was hätten sie denn gesagt, wären sie in der Opposition zu all diesen Fällen? Das wäre Kritik in allerschärfster Tonalität gewesen. Die können sie jetzt so nicht äußern, was dazu führt, dass sie einerseits Gefahr laufen, Wechselwählerinnen und Wechselwähler an die SPÖ zu verlieren. Da hat man bei der letzten Wahl 200.000 Stimmen gewonnen, aber auch viele bürgerlich-liberale Stimmen an die NEOS zu verlieren, denn das Klischee der linken Grünen stimmt ja in der Wählerschaft so nicht. Das sind oft sehr bürgerlich-liberal orientierte jüngere Menschen und die sehen die NEOS als Alternative.
Gut, von einer Skala von 1 bis 10, wie stabil ist denn die Regierung? Denn die Frage ist, kann man so eine Koalition in einer Pandemie überhaupt lösen?
Also auch Österreich hat mindestens 6 oder 7 Millionen Fußballtrainer und ähnlich viele Hobbylehrerinnen und Lehrer, die im Notensystem Punkte vergeben. Da braucht es nicht noch den Politikwissenschaftler. Kurzfristig ist die Stabilität in der Koalition wahrscheinlich noch gegeben. Das liegt, wie beteuert wird, einerseits an der Corona-Pandemie, obwohl Neuwahlen in einer Demokratie nichts Schlimmes sein können, auch nicht in einer Krisensituation. Denn bei Corona müssen wir auf vieles verzichten, aber nicht auf Demokratie und Wahlen. Der Wahlkampf allerdings, vor allem wenn es ein heftiger Schmutziger sein sollte, wäre wirklich problematisch. Aber umgekehrt, die Langzeitperspektive in dieser Koalition bis 2024, die gerät zunehmend ins Wackeln und es besteht auch noch zur Pandemiezeit, die uns ja noch eine Zeit lang begleiten wird, doch die Gefahr einer Eigendynamik, wo dann auch einzelne Grünpolitiker zum Beispiel ausscheren. Ich erinnere daran, bei Ablehnung des Misstrauensantrags gegen Karl Nehammer, den Innenminister, haben die Grünen sich schon sehr verbiegen und winden müssen und zwei Grünabgeordnete im Nationalrat sind lieber unentschuldigt zu Hause geblieben, damit sie nicht unterstützend stimmen müssen für den ÖVP-Innenminister.
Das wären auch interessante Monate. Herr Vitzmaier, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte gerne.
Ja, und was sagt jetzt Finanzminister Gernot Blümel selbst zu der Causa? Meine Kollegin Ida Metzger ist ins Finanzministerium gefahren und hat ihn dort interviewt. Am besten, wir hören jetzt gleich rein.
Ja, Herr Blümel, danke für das Interview. Der grüne Johannes Rauch aus Vorarlberg sagt, es ist eine Frage der Ehre, das Amt zurückzulegen. Pamela Rendi-Wagner sagt, so eine Krise ist quasi für ein Finanzministerium zu groß. Würden Sie, Sie haben gestern gesagt, Sie werden nicht zurücktreten, aber wäre es eine Möglichkeit, das Amt wenigstens so lange zurückzulegen, bis diese Vorwürfe geklärt sind, da sie ja angeblich sehr schnell geklärt sein werden, wie Sie gestern gesagt haben?
Zunächst mal, mir ist bewusst, dass es eine herausfordernde Situation ist und dass es auch nicht angenehm ist für mich oder für mein persönliches Umfeld, auch im Ministerium. Was ich aber auch weiß, ist, dass die Vorwürfe falsch sind und dass sie sich sehr schnell aufklären lassen. Und deswegen werde ich den Zurufen von Personen, die es politisch offensichtlich nicht so gut mit mir meinen, sicherlich nicht Folge leisten.
Sie sagen, Sie werden sich sehr schnell aufklären lassen. Warum? Also wie werden Sie mit den Behörden kooperieren, dass sich das schnell auflöst? Was können Sie dafür Beweise liefern?
In jeder Hinsicht, in der ich dazu beitragen kann. Ich habe sofort mein Handy zur Verfügung gestellt, sofort die Herrschaften gebeten, auch alles, was sie brauchen, mir zu sagen, ihnen das zur Verfügung gestellt. Das werde ich auch weiterhin so handhaben, weil die Vorwürfe, die im Raum stehen, da weiß ich einfach, dass die falsch sind. Und insofern wird sich das ja wohl hoffentlich schnell aufklären.
Sie haben gestern gesagt, es gab weder Spenden an die ÖVP direkt noch an die ÖVP Wien. Aber das ist ja quasi nicht die Frage, sondern die Frage ist, gab es vielleicht Spenden an ÖVP-nahe Vereine? Sie waren ja auch in einigen Pro Patria. Waren Sie Vorstand? Gab es da irgendwelche Spenden? Wird sich das auch auflösen, dass
ja,
da keine
natürlich.
Gab?
Das war ja auch schon in der Vergangenheit immer wieder Thema. Und weder die ÖVP Wien noch ich haben auch indirekt über irgendwelche Vereine, wo ich tätig war, Spenden von der Novomatic bezogen. Auch das kann ich bestätigen. Also es gibt Vereine, wo ich im Vorstand war, Modern Society etc. Ich gehe jetzt nur von denen aus, die auch medial immer wieder genannt worden sind, weil ich nicht genau weiß, was man unter die Vereine versteht. Also das ist auch immer die Frage. Aber die so gemeinhin genannt werden, wo ich zum Teil Funktionen inne gehabt habe, zum Teil keine Funktionen inne gehabt habe. Das Verein mit der Stadtfeste beispielsweise, traditionell mit dem ÖVP Wien-Obmann sehr eng zusammenarbeitet. Überall dort kann ich ausschließen, dass entweder ich oder die ÖVP Wien über diese Vereine Spenden von der Novomatic bekommen habe. Ach, das ist völlig klar.
Jetzt wird aber, das weiß ich, dass Sie da nicht involviert sind, sondern dass das Wolfgang Sobotka betrifft, gegen das Alles-Mock-Institut ermittelt, eben weil da gab es Gegengeschäfte, Inserate etc. von der Novomatic. Dass es über diesen Weg gegangen sein könnte, schließen Sie auch aus?
Nochmals, also ich kann ja nur für meine Tätigkeit sprechen. Es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Vereine in Österreich und es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Unternehmen, mit denen auch die Novomatic kooperiert. Aber ich kann ausschließen, dass die Vereine, die mit mir in Zusammenhang gebracht werden, dass über solche die ÖVP Wien Spenden von der Novomatic erhalten hat.
Jetzt haben Sie gestern gesagt, Sie haben Ihr Handy sofort zur Verfügung gestellt. Jetzt wissen wir von den Handyauswertungen zum Beispiel vom Ex-Kabinettschef Thomas Schmidt, dass da sehr viele Daten, über 300.000, gefunden wurden. Wie weit geht denn Ihr Handy zurück? Bis in welches Jahr? Seit wann haben Sie das?
Die Rufnummer habe ich schon lange. Das Handy ist immer mit der Funktion auch gewechselt, weil mit jeder neuen Funktion kriegt man ein neues Diensthandy. Im Übrigen habe ich die Rechnung für das Diensthandy immer persönlich bezahlt, weil ich nicht mit einem privaten und einem Diensthandy herumlaufen wollte. Also um da auch klar zu machen, dass ich es auch privat nutzen darf, habe ich die Rechnung persönlich übernommen. Und insofern habe ich dieses Handy konkret, seitdem ich Finanzminister bin, weil wie gesagt, mit jeder Funktion gibt es eine neue Ausstattung. Aber die Rufnummer habe ich schon lange.
Okay, also das heißt sozusagen, die Staatsanwaltschaft wird dann, Finanzminister sind Sie voriges Jahr geworden, also eigentlich nur für das letzte Jahr sozusagen.
Das weiß ich nicht, ich kenne die technischen Grundlagen dafür nicht. Ich weiß nicht, ob die Rufnummer, die es schon sehr, sehr lange gibt, ob man über die was herauslesen kann. Das ist auch alles nicht meine Sache, das zu bewerten. Das ist Sache der Staatsanwaltschaft, die werden das sicher professionell machen, aber die Frage von Ihnen, wie lange ich die Nummer habe, wie lange ich das Handy habe, das sind die Antworten.
Jetzt ist es ja so, dass Sie als Finanzminister ja auch für die Glücksspielaufsicht zuständig sind. Ist das nicht ein Hemmnis, wenn Sie in einem Verfahren quasi mit einem Glücksspielkonzern als Beschuldigter gelten, dann auch die Aufsicht haben? Sind Sie dann nicht eine Lehmtag?
Ja, ganz unabhängig von der Frage, was die Entwicklung in den letzten Tagen und Stunden betrifft, war schon davor für mich klar, dass diese Vielfachrolle des Finanzministeriums in dem Bereich keine optimale ist. Deswegen haben wir auch im Regierungsprogramm vereinbart, dass es zu einer Entflechtung dieser Vielfachrollen kommen soll. Und ich habe bereits vor circa einem Jahr in der ORF-Pressestunde genau das gesagt, nämlich dass es ausgelagert werden muss in eine unabhängige Behörde, wo auch die Entscheidungsträger weisungsfrei und unabsetzbar sind. Der Gesetzesentwurf ist in Ausarbeitung, das ist durch Corona ein wenig in Verzug geraten, aber das war schon vor einem Jahr klar, dass wir da eine Änderung herbeiführen müssen.
Wie gut kennen Sie eigentlich den Ex-Novomatic-Chef Neumann?
Ich bin jetzt seit knappen 10 Jahren in der Spitzenpolitik und der Herr Neumann ist ein Vorstand von einem großen österreichischen Unternehmen gewesen mit vielen tausenden Arbeitsplätzen und da läuft man sich immer wieder über den Weg, also irgendwo in der Zeit.
Er hat Ihnen ja quasi diese Nachricht geschickt, dass es Probleme mit einer Steuernachzahlung in Italien gibt für Novomatic. Sie haben diese dann eben an Thomas Schmidt, den damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, weitergeschickt und haben ihn gebeten, ein Telefonat, ein Treffen mit Neumann zu machen. Und da haben sie dann geschrieben, tu es für mich, mit so einem Emoji noch dazu. Hat dann eigentlich das Finanzministerium Novomatic geholfen? Haben Sie das schon herausfinden können?
Also, zunächst mal, ich war damals noch nicht in der Bundesregierung. Ich war damals nicht amtsführender Stadtrat in Wien. Zweitens, bei dieser Nachricht, die der Herr Neumann da damals an mich geschrieben hat, geht es irgendwie in die Richtung, gibt Probleme mit, ich glaube, mit italienischen Behörden und er braucht einen Termin im Außenministerium und es soll auch einen Termin über Spenden geben. Erstens, für uns war immer klar, wir nehmen keine Spenden von Glücksspielunternehmen. Deswegen habe ich das mit Sicherheit klargestellt, dass das bei uns nicht funktioniert. Zweitens, wenn österreichische Unternehmen mich ersucht haben, eine Behörde dazu zu bringen, dass sie sie zurückruft, dann werde ich das zu 100%ig gemacht haben, weil das ist ja auch die Aufgabe eines Politikers, zu versuchen, den österreichischen Unternehmen zu helfen, gerade wenn es Probleme im Ausland gibt. Ich war 5 Jahre im Außenministerium, das ist eine der Hauptaufgaben, die es auch gibt im Außenministerium. Ich weiß nicht, wie viele tausend Fälle es pro Jahr gibt, wo österreichische Unternehmen das Außenamt, die Außenwirtschaft stellen oder andere Ministerien bitten, ihnen im Ausland behilflich zu sein, wenn es Probleme gibt bei den verschiedensten Themen. Es wäre absurd, wenn das Politiker verweigern würden. Das ist auch ihre Aufgabe.
Und ist dann das Finanzministerium tätig geworden? Habt ihr das schon nachrecherchieren können?
Ich habe ersucht, dass erhoben wird, ob es irgendwas an Nachweisen gibt, dass eine Tätigkeit ausgeübt worden ist. Und das ist bis derzeit nicht erfolgt. Also wir haben weder ein Schreiben noch ein E-Mail gefunden, was irgendwie in die Richtung darauf hindeutet, dass eine Handlung gesetzt worden ist.
Sie sind ja zu einem Termin zur WKStA eben gestern gebeten worden. Man hat Ihnen das natürlich vorher nicht gesagt, dass es da offensichtlich darum geht, eine Hausdurchsuchung bei Ihnen auch zu machen. Wie überrascht waren Sie denn, wie Sie plötzlich diese Anordnung zur Hausdurchsuchung vorgelegt bekommen haben? Und waren Sie eigentlich auch überrascht, dass 2-3 SMS, also das von Neumann an Sie und das, was Sie dann weitergeschickt haben an Thomas Schmidt, ausreicht, gleich eine Hausdurchsuchung zu machen?
Also zunächst mal, überrascht war ich, als über die Medien kolportiert worden ist, dass ich als Beschuldigter geführt werde und ich dann auch über den Werner Super nachfragen habe lassen, ob das stimmt und wir keine Antwort bekommen haben und man da irgendwie im Dunkeln gelassen wird. Das hat mich überrascht. Wie ich dann das Gesprächsangebot bekommen habe, dann habe ich gedacht, jetzt kommt es zumindest zu einer Aufklärung, warum das so ist. Und als ich dann den Akt durchgelesen habe, habe ich mir ehrlicherweise gedacht, aha, das ist es, sehr unproblematisch, lässt sich schnell aufklären. Außerdem weiß ich, dass wir keine Spenden von der Novomatic angenommen haben. Insofern kein Problem, das wird sich ja auch aufklären lassen. Und ich habe dann auch gefragt, soll ich ihm mein Handy geben, brauchen Sie einen PIN-Code? Und die Herrschaften haben dann gesagt, ja, und wir brauchen auch alle anderen elektronischen Geräte von Ihnen zu Hause. Dann sind wir in die Wohnung gegangen. Ich habe gesagt, was wir haben, wo das ist, habe Fragen beantwortet und dann waren die Herrschaften, die sehr höflich waren, muss ich sagen, sehr höflich und korrekt, die Dinge eingepackt und mitgenommen.
Mhm. Also das heißt, Sie waren doch überrascht, kann man sagen, wenn Sie sagen, aha, das ist es, wie Sie sich den Akt durchgelesen haben, dass das dann doch zu einer Hausdurchsuchung oder einer freiwilligen Nachschau, wie es dann vielleicht war, geführt hat?
Also sagen wir so, es hat mich beruhigt, weil ich weiß, dass da nichts dran sein kann.
Wie gut, ich meine, der Druck wird jetzt sicher von Tag zu Tag steigern und auch diese Rufe, es wird auch ein Misstrauensantrag eingebracht, es soll nächste Woche, glaube ich, wieder eine Sondersitzung im Parlament gehen. Wie gut können Sie denn mit Druck umgehen?
Wenn Sie sich das letzte Jahr oder die letzten Jahre ansehen, dann war die Spitzenpolitik nie etwas, wo es wenig Druck gibt. Und auch mit Misstrauensanträgen kriegt man einen gewissen Erfahrungswert, wenn man eine Zeit lang in der Bundesregierung ist.
Mhm. Die FPÖ hat heute schon gepostet ein Zitat von Sebastian Kurz, als damals nach dem Ibiza-Video die Koalition gesprengt wurde. Und zwar hat er damals gesagt, mit einem Regierungsmitglied, gegen das ermittelt wird, kann er nicht zusammenarbeiten. Wird dann da innerparteilich mit zweierlei Maß gemessen?
Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang diese Aussage gefallen ist und auf wen sie bezogen war. Faktum war, dass Herbert Kickl damals nicht bereit war, zur Aufklärung so beizutragen, wie das sich aus unserer Sicht gehört. Und deswegen hat die Regierung auch beendet werden müssen. Dazu stehe ich nach wie vor. Es war auch keine leichte Entscheidung, aber es war eine richtige Entscheidung. In dem Fall ist die Sache ja völlig anders gelagert, weil ich zu 100% weiß, dass es sich um falsche Vorwürfe handelt.
Jetzt haben Sie, stand ja schon in den Medien, gestern bei der Hausdurchsuchung auch Ihren Laptop, Ihren privaten Laptop übergeben an die Staatsanwaltschaft. Das interessiert natürlich viele Leute. Warum haben Sie privat einen und dienstlich keinen?
Mich überrascht die Frage ein bisschen, weil ich immer gesagt habe, privat haben wir zu Hause, meine Frau und ich, natürlich einen Laptop, den wir gemeinsam nutzen, den ich übrigens meiner Frau geschenkt habe. Also man könnte auch sagen, es ist ihrer. Aber dienstlich verwende ich keinen zum Arbeiten. Das ist nach wie vor so.
Wären Sie den Akt, also Sie kriegen ja als Beschuldigter Akteneinsicht, werden Sie den auch offenlegen? für mehr Transparenz zu sorgen?
Also alles, was ich zu Transparenz beitragen kann und darf, werde ich sehr, sehr gerne machen. Bin juristisch da nicht so bewandert, was man da jetzt vorlegen darf und was man nicht darf, weil es ja auch um die Rechte von anderen Personen geht. Aber alles, was möglich ist und was ich darf, werde ich sehr, sehr gerne tun.
Sie sind ja nicht nur eben bei der Glücksspielaufsicht, sondern Eigentümervertreter bei den Casinos. Da will ja die Novomatic aussteigen. Spießt sich das jetzt nicht auch mit Ihrem beschuldigten Status?
In keiner Weise, weil, nochmals, erstens, die Vorwürfe sind falsch und leicht aufklärbar. Zweitens, die Novomatic zieht sich aus den Casinos zurück. Das war eine Entscheidung, die schon vor getroffen worden ist, bevor ich Finanzminister geworden bin. Drittens, die Arbeit wird sehr professionell über die ÖBAG absolviert. Es gibt auch einen eigenen Syndikatsvertrag, der jetzt vor circa einem Jahr geschlossen worden ist zwischen der Saskia-Gruppe und der ÖBAG. Und das hat auch die Casinos wieder in ein ruhigeres Fahrwasser geführt, was, glaube ich, vor allem für das Unternehmen eine sehr gute Sache war. Insofern wüsste ich nicht, wo es da Konflikte gäbe.
Jetzt gibt es Rücktrittsaufforderungen gegen Sie, gegen Karl Nehammer, gegen der Wirtschaftsministerin Schramböck. Kann man sagen, das war eine schwarze Woche für die Türkisen?
Man könnte auch sagen, dass Rücktrittsaufforderungen offensichtlich inflationär werden.
Und Misstrauensanträge könnte man auch sagen.
Auch die. Ich habe schon Misstrauensanträge erlebt, bin schon in einer Regierung gewesen, die kollektiv abgewählt wurde über einen Misstrauensantrag. Misstrauensanträge erlebt, die nicht angenommen worden sind. Also schon einige Erfahrungswerte diesbezüglich.
Und jetzt noch zum Allgemeinen, was jetzt weniger Sie persönlich betrifft und Ihre Causa, aber es war doch zwischen Türkis und Grün in den letzten Wochen aufgrund der Abschiebungen etwas rumpelig. Und die Frau Gewessler hat auch moniert, dass sie quasi mehr Geld für die Westbahnstrecken hergeben müssen. Wird das Klima jetzt zwischen Türkis und Grün rauer?
Den Eindruck habe ich nicht, dass die Frage der Abschiebungen für die Grünen eine nicht einfache ist. Das war von Anfang an klar, das wird niemanden überraschen. Es wird aber auch niemanden überraschen, dass die Türkisen hier eine klare Haltung haben, nämlich, dass hier auch Recht bleiben muss. Und wenn die unabhängigen Gerichte das so entscheiden, dass jemand kein Recht auf Asyl hat, dann ist auch so vorzugehen. Die anderen Themen, ich glaube, das ist normaler Regierungsalltag, dass es auf Fachebenen Rückfragen gibt, wenn Ressorts vom Finanzministerium ersuchen, Geldfreigaben zu erwirken, dass die Fachebene Rücksprache hält. Ob das notwendig ist, ob das sachlich gerechtfertigt ist, das ist normales Regierungsarbeiten.
Letzte Frage noch zu Ihrer Causa. Staatsanwaltschaft wirft Ihnen ja quasi Bestechlichkeit vor. Bei Bestechlichkeit, bei diesem Tatbestand, muss ja gar kein Geld fließen, sondern eigentlich so ähnlich wie es bei Ernst Strasser war, da muss nur quasi SMS oder irgendwelche Beweise auftauchen, dass man bereit gewesen wäre, Geld zu nehmen. Da muss dann aber gar keines geflossen sein. Können Sie das auch ausschließen?
Ja, sicher. Ja, hundertprozentig, weil ich kenne unsere Grundhaltung betreffend Spenden von Glücksspielkonzernen, Waffenproduzenten und Tabakunternehmen. Wir haben immer gesagt, wir wollen keine Spenden von solchen Unternehmen. Das war immer völlig klar für uns. Und darüber hinaus gibt es auch kein Quid pro Quo. Wir, als es noch Spenden gab, die gibt es ja nicht mehr durch das neue Gesetz, worüber ich sehr froh bin im Nachhinein, weil damit hat man diese Thematik nicht mehr, gibt es ja auch eigene Formulare, die man unterschreiben muss, dass es eben keine Gegenleistung geben darf, etc.
Was Sie jetzt gesagt haben, Sie sind sehr froh über das neue Gesetz. Diese Spenden waren ja ein wichtiger Teil dieses Wahlkampfs von Sebastian Kurz 2017. Ich weiß, nachher ist man immer klüger, wäre es vielleicht gescheiter gewesen, auf das zu verzichten, weil man sich jetzt auch im U-Ausschuss viele Unterstellungen, Spekulationen erspart hätte, weil ja dauernd der vorkommt vom KTM-Chef Bierer bis zum Bohr-Chef, dass es da immer irgendwelche Gegenleistungen vielleicht gegeben hat.
Das glaube ich nicht, weil dann wird halt die Opposition ein anderes Thema finden, in das sie sich verbeißt. Insofern glaube ich nicht, dass es zum damaligen Zeitpunkt falsch gewesen ist.
Sie gehören zum engsten Kreis von Sebastian Kurz. Wird ihr diese Krise jetzt auch ein negatives Licht auf ihn werfen?
Nein.
Gut, dann sage ich danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, und nicht nur die ÖVP sorgt derzeit für Schlagzeilen, auch die Wiener SPÖ. Der SPÖ-Politiker und Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivri ist zusammen mit der Band Wiener Wahnsinn und dem Ex-Vorstand des mittlerweile insolventen Immo-Unternehmens Wienwert Stefan Kruze in eine profane Causa verwickelt. Nevrivri soll der Wienwert nämlich 2017 Insider-Infos zum Bauprojekt der Wiener Linien in der Athemsgasse geliefert haben und im Gegenzug ein Sponsoring für die Band Wiener Wahnsinn im Wert von 30.000 Euro verlangt haben. Die Wienwert hat daraufhin wirklich ein Grundstück in der Athemsgasse in der Donaustadt gekauft, das die Wiener Linien dringend benötigt haben, um es ihnen knapp ein Jahr später um 850.000 Euro mehr zu verkaufen. Ein netter Gewinn. Sowohl Nevrivi als auch Kruze bestreiten einen Zusammenhang zwischen dem Sponsoring und dem Kauf. Dass sich aber alle Parteien gut kennen, kann doch jetzt wohl keiner mehr bestreiten, denn im Oktober 2017 hat die Band Wiener Wahnsinn auf Ernst Nevrivis Hochzeit gespielt und unter den Gästen war auch, ihr wisst es bereits, Stefan Kruze. Und wer sich nun fragt, was das Hochzeitspaar und die eingeladenen Gäste an diesem Tag so gehört haben, hier ein kleiner Einblick in die Musik von Wiener Wahnsinn. Das Lied heißt bezeichnenderweise Donaustadt.
Ha fantastische Zeit, die man niemals bereut. Donaustadt, da bin ich her.
Das war's für heute von mir, einen schönen Abend noch. Für morgen Samstag haben wir ein Interview mit FPÖ-Chef Norbert Hofer für euch vorbereitet. Hört also auch morgen rein. Ton und Schnitt wie immer von Dominik Kanzian. Mitarbeit heute von Sarah Weißgram. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns auch gleich auf Apple Podcasts, Fire oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.
An dem Wort hängt viel Blut, viel dummer Stolz und der Nazi bin. Doch ich hab da meine Wurzeln, hab meine ältesten Freund. Am Platz, wo ich gern hab, wart man die Wolken aufziehen, bis die Sonne wieder scheint. Und ich bin da geboren. Da sind die große Tanksturm. Donaustadt, da bin ich her. Und ich brauch das Gefühl, dass ich wo daheim bin, immer mehr. Donaustadt, wann immer ich zukomm von irgendwo, kann mich nix überraschen. Wann ich wirklich weh brauch, ist einfach wer da.